das ist der ICF Basel Podcast.
Wir kommen zur letzten Ausgabe 6 im Gottesdienst. Heute 6 zum dritten Mal quasi, das ist der Höhepunkt. Schlechthin. Ah, ist warm, hä? Ja. Da tut man nicht so schnell denken. Heute zum letzten Mal und heute nochmals mit Veronika Schmidt. Sie kommt gleich auf die Bühne. Sie war parat, nicht nur letzte Woche, sondern auch diese Woche bei uns zu Gast zu sein mit ihrem Mann Andreas. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Mehr von dir nachher. Heute geht es um Fragen. Wir haben sie angekündigt. Wir haben eine ganze Menge Fragen hier gesammelt in den letzten Wochen. Und die letzte Frage ist gerade noch gekommen. Wir wollen schauen, ob wir alle irgendwie noch unterkriegen. Fragen. Fragen zu Sex. Sollte man das im Gottesdienst überhaupt machen? Interessanterweise, wenn du in der Bibel nachschaust, was eine Fragen da oft gestellt werden, dann gibt es etliche Fragen auch zu Sexualität. Explizite Fragen zur Sexualität. Zum Beispiel, die Christen in Korinth hatten eine sehr konkrete Frage an den guten Paulus. Und haben die Frage ihm gestellt und Paulus reagiert auf die Frage. Ich möchte euch den Text kurz vorlesen aus dem ersten Brief an die Kirche in Korinth. Da heißt es, nun, ihr Lieben, zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Und dann schreibt er weiter, ihr sagt, es ist gut für einen Mann, wenn er überhaupt nicht mit einer Frau schläft. Ist das gut? Darauf antworte ich, damit niemand zu einem sexuell unmoralischen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Der Mann sollte seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wenn ich hier von einem vorübergehenden Verzicht schreibe, dann ist das als Zugeständnis an euch gedacht, nicht als Befehl. Christen in Korinth hatten eine Frage zu Sex und der Hintergrund ist sehr dramatisch an sich. Zu der griechischen, römischen Zeit, wo Paulus unterwegs war und Korinth eine Blütezeit als Stadt erlebte, war das ein verrücktes, wirklich eine verrückte Sittenlosigkeit umher. Es war gang und gäbe, dass Männer mit Prostituierten, Tempelprostituierten schliefen, Frauen dorthin gingen und vor allen Dingen mit Männern und Frauen querbeet wurde rumgevögelt, mehr oder weniger. Ehefrauen waren mehr oder weniger dafür da, dass Nachwuchs sichergestellt würde. Aber alles andere fand irgendwo mit anderen Personen statt, Männer wie Frauen. Und Paulus war schockiert über diesen Hintergrund, was da ab und zu ging in Korinth. Und da schreibt er in deutliche Worte dazu, hey Leute, das ist wirklich ein falscher Weg. Sehr deutlich, die Sätze vorher. Und daraufhin stellten die Korinther eine Frage. Sie sagten, ja, wenn das so ist, vielleicht sollten wir grundsätzlich auf Sex verzichten. Sollten wir überhaupt keinen Sex mehr haben. Dann wäre das vielleicht die sicherste Variante. Und darauf schreibt jetzt der Paulus und sagt, hey Leute, eine Welt ohne Sex, Gott's noch. Und erklärt ihn ausdrücklich, nein, es ist wichtig, nur lebt das in einer Beziehung aus, tut das nicht einfach wild umhermachen, sondern lebt das in so einer befreienden, erfüllenden Art und Weise in euren Ehen aus, weil die Gefahr von so einer Zügellosigkeit eben entsteht. Und so schreibt ihr ihn sehr explizit über dieses große Thema Sexualität in mehreren Kapiteln in diesem Brief an diese Gemeinde. Also Leute, packen wir es an, das dritte Mal, wir machen es wie Paulus, wir stellen heute ein paar Fragen und beantworten hoffentlich auch ein paar Fragen. Und ich hoffe, dass dieses Frage stellen und Frage beantworten uns weiterbringt. Es kann ohne weiteres sein, dass wir heute eine Frage beantworten und aber neue Fragen entstehen. Das haben Fragen so an sich. Aber Fragen stellen ist gut. Es hilft uns, uns selbst zu führen, uns selbst mal in Frage zu stellen, um so nächste Schritte machen zu können, auch gerade bei dem Thema Sexualität. Und deswegen starten wir jetzt in unsere Fragezeit und Fragestunde mit Veronika Schmidt und gebt ihr bitte einen tollen Applaus. Bitte sehr, Veronika Schmidt. Nimm Platz. Möchtest du ein Wasser mit Blöterli oder ohne?
Ich komme wahrscheinlich gar nicht dazu.
Du kommst gar nicht dazu, ja. Dann nehme ich das mit Blödel. Ich schaue, dass ich dazukomme. Also wir haben manche Fragen in den letzten Wochen gesammelt, Veronika, und ich habe sie versucht, ein wenig zu strukturieren, Themenkreise einzukreisen und zu sagen, komm, lass uns das ein wenig zusammennehmen. Und es sind so 4, 5 Themenkreise entstanden.
Gut.
Und ich möchte mit einem Themenkreis gerade beginnen. Und zwar ist öfters eine Frage gekommen von etlichen Alleinstehenden, Singles, Leute, die momentan in keiner Beziehung sind, aber sich sehr wohl eine Beziehung wünschen und schon seit langem wünschen. Und da ist die Frage unter anderem aufgetaucht, war die Frage darum, Oxytocin, diesem Kuschelhormon, das habe ich in der ersten Predigt mal erwähnt. Ja, wie gehe ich denn mit der Sehnsucht um? Ich möchte gerne einen Partner haben, ich habe aber keinen. Ich merke, körperlich habe ich das Bedürfnis, zum Beispiel einfach mal in den Arm genommen zu werden oder eine Berührung zu erleben. Ich erlebe ein Manko an Berührungen, das hat ein paar Personen geschrieben. Was kann ich ganz praktisch tun, wenn ich diesen Wunsch nach Kuscheln habe und ist keiner da zum Kuscheln? Das Bedürfnis geht ja nicht automatisch weg, eine Wärmeflasche mit ins Bett nehmen, eine Massage oder was wären denn dann praktische Antworten auf die Sehnsuchtsfrage, dass ich mich nach einem Partner sehne, aber der Markt wie leer gefegt ist?
Also das ist eine sehr gute Frage und das ist nicht nur eine sexuelle Frage. Also wir haben grundsätzliche...
Du kannst Schweizerdeutsch reden. Ich kann es nicht so gut, aber...
Ja, gut. wir haben grundsätzliche körperliche Bedürfnisse nach Nähe, nach Zärtlichkeit. Und selbstverständlich, Freundschaften dürften vielleicht auch körperlich sein, ohne dass sie gerade sexuell sind. Also Freundinnen, Frauen miteinander, Männer machen es ein bisschen heftiger als Frauen, da wird vielleicht mehr gekämpft und ein bisschen geboxt und so. Das ist ein grundmenschliches Bedürfnis. Kinder gehen zu Grund. Babys gehen zu Grund, wenn sie keinen Körperkontakt und Zärtlichkeit bekommen. Und das andere ist natürlich, ja, Massage, sehr eine gute Möglichkeit, aber auch Beziehung zu seinem eigenen Körper. Also ich weiss, dass ich mit dem natürlich am meisten angegriffen wird, aber wir haben auch eine Solosexualität, nicht nur eine Paarsexualität. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie Sexualität funktioniert, dann ist Solosexualität auch eine befriedigende Sexualität. Oder die meisten von uns tun, weil das Scham besetzt ist, irgendeiner oben runterrubbeln. Und das war es dann, aber das ist natürlich nicht genussvoll. Das stillt kein Bedürfnis. Also da gäbe es schon eine Palette, wo ich auch meine Bedürfnisse nach Nähe und Zärtlichkeit stillen kann.
Also mit anderen Worten, du ermutigst den Leute, die nach so einer Sehnsucht sich sehnen, wirklich zu experimentieren an ihrem Körper, sich massieren zu lassen und ein anderes Körpergefühl vielleicht auch noch zu entwickeln.
Genau, das kann auch Tanz sein. Für die einen ist vielleicht die, wo es ein bisschen fester mögen, Sport sein. Also das sind alles körperliche Bedürfnisse. Wo auf die Art befriedigt werden können. Ich glaube, wir alle haben Sehnsucht. Das letzte Lobpreislied drückt eigentlich grundsätzliche menschliche Bedürfnisse aus nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Sicherheit. Sexualität ist auch etwas, wo sehr viel mit Sicherheit zu tun hat. Was ich alles in der Sexualität suche beim anderen. Und es ist aber auch wichtig zu merken und zu entdecken, dass ich bin für meine Bedürfnisse selber verantwortlich. Und viele Menschen sehnen sich nach einem Partner und manchmal wird die Sehnsucht auch wie fast zu einer Obsession, weil sie die Idee haben, erst mit dem anderen werden meine Bedürfnisse gestillt. Und das stimmt nicht. Also das ist sogar Gefährlichkeit an dem Ganzen, dass an dem scheitern auch Beziehungen. Also, dass ich das Gefühl habe, der andere ist für meine Bedürfnisse verantwortlich. Ja. Wenn ich gelernt habe, dass das nicht so ist, kann ich mit mir glücklich sein, kann aber auch viel besser mit einem anderen Menschen glücklich sein.
Ein gutes Stichwort, du hast das schon angesprochen, da kamen einen ganzen Teil Fragen hier, ein ganzes kleines Spiegel zusammen. Wie ist das eigentlich jetzt mit der Solosexualität, Selbstbefriedigung? Ja. Fragen gingen alle in mehr oder weniger in die Richtung, steht das nicht in der Bibel, dass das Sünde ist? Und wo genau steht das in der Bibel, dass es eben nicht Sünde ist? Und wie ist das denn für Männer und Frauen in der Ehe, Selbstbefriedigung, ist das, wie stehst du dazu?
Ja.
Oder wie sitzt du dazu?
Es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, oder früher haben die Leute zum Untermauern, dass Selbstbefriedigung Sünde ist, die Onanstelle angeführt.
Und dann die gute alte Onan.
Genau, die gute alte Onanstelle. Und dann bin ich bei jungen Studenten für einen Vortrag und dann hat einer in der Fragerunde gesagt, also es gibt aber doch Bibelstellen, wo. Und dann habe ich gesagt, die Onanstelle gilt nicht. Und er sagte, ich meine nicht die, ich meine die, wir sollen uns nicht unseren Lust hingeben.
Ja, okay.
Also es gibt keine Bibelstelle, wo sagt, Selbstbefriedigung ist Sünde. Und ich glaube, wir müssen wirklich, das habe ich letzte Woche schon gesagt, wir müssen anerkennen, dass wir sexuelle Wesen von Gott geschaffen sind und dass wir wie alles andere einen sexuellen Lernweg haben. Also das heisst, ich bin viel in der Beratung mit Frauen konfrontiert, die keinen Orgasmus haben können. Denen fehlt der Lernweg von der Selbsterfahrung. Also Selbstbefriedigung ist einesteils eine Bedürfnisbefriedigung, es ist aber auch ein Entwicklungsschritt hin zum Lernen, wie Sexualität geht. Und kleine Kinder entdecken auch schon die Lust an ihrem Körper, hat nichts mit Sexualität zu tun, aber den Körper entdecken und sie lernen an sich selber Zärtlichkeit. Und wenn wir diesen Schritt uns nicht zugestehen und nicht uns zugestehen, dass Gott das so eingerichtet hat, dass wir so lernen, dann bleibt unser sexuelles Potenzial eigentlich unentwickelt. Und es gibt in einer Lebensabfolge von Beziehung, von überhaupt unserem Leben, gibt es immer Phasen, wo wir keine Sexualität werden können mit einem Partner ausleben. Und es ist einfach nicht das Gleiche. Partnersexualität und Solosexualität sind zwei eigenständige verschiedene Sachen. Ich meine damit nicht, dass wir in der Paarbeziehung sollen eine Paarsexualität durch Solosexualität ersetzen. Und es ist bei allem eine Frage vom Verhältnis. Also ein Glas Wein am Wochenende macht mich nicht zum Alkoholiker, aber jeden Tag müssen eine halbe Flasche Wein trinken schon. Und es gibt so viele Sachen, wo Gesundheit ist die Frage vom Mass. Und das ist der Selbstbefriedigung selbstverständlich auch so. Aber sie ist dazu da, eigene Bedürfnisse stillen und Entwicklungsschritte machen. Ich kenne fast keine Leute, die Probleme haben in der Sexualität, die Selbstbefriedigung gemacht haben. Wenn sie Probleme haben als Paar, dann geht es um etwas anderes, dann geht es um ein paar Probleme anderer Art.
Jetzt weiß ich von dir, dass du gerade wegen dem Thema sehr viel einen auf die Kappe kriegst.
Ja.
Also online und überall, da wirst
das
du recht in der
der Aufreger. In meinem Blog, wo ich schreibe Blog liebesbegehren.ch, hat es verschiedene Blogbeiträge zur Selbstbefriedigung, die habe ich alle überschrieben, der grösste Aufreger. Also es ist der Aufreger.
Warum ist es, mal anders gefragt, du sagst es der Aufreger, warum ist das so ein häufig sogar in so religiösen oder christlichen Kreisen, warum ist das so ein Riesenaufreger? Warum treten Leute so massiv auch auf? Ich habe ein paar Sachen gelesen gegen dich und habe dich trotzdem eingeladen. Warum regen sich Leute so massiv da auf? Was denkst du, was steckt dahinter? Oder ist da eine gewisse Moral, Ethik oder ein Verständnis, von woher kommt das?
Also ich gehe davon aus, das hat mit den eigenen Ängsten zu tun. Und ich glaube auch Sexualität, wo nicht positiv erlebt wird, wo nicht positiv bewertet ist, die löst in uns Angst aus. Es ist eigentlich eine Reaktion, sich nicht wollen, mit sich selber auseinandersetzen in dem Thema. Also, oder man hat dort sowieso schon ein Problem. Also, es gibt ja so einen Spruch, den würde ich noch ein bisschen unterstreichen. Die grössten Moralapostel haben am meisten Dreck am Stecken. Also sie bekämpfen mit dem ihre eigenen Dämonen, in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn wir eben Selbstbefriedigung ist quasi die Anerkennung, dass wir grundsätzlich als sexuelle Wesen geschaffen sind. Und das macht uns Angst. Wir haben das jahrhundertelang verleugnet, dass das so ist.
Okay, das erklärt es ein wenig, ja. Wir kommen zum nächsten Themenkreis, ein großer Themenkreis, der auch etliche Fragen mitgebracht hat, was Sex in der Ehe. Wir kommen nachher noch vor der Ehe und ja, überhaupt heiraten. Wir arbeiten alles ab, soweit es geht. Sex in der Ehe. Themen, wie ich fasse ein wenig zusammen. Und ich jede einzelne Frage nochmal vorlesen da. Aber wenn der Sex in der Ehe zum Beispiel eingeschlafen ist, hat großartig begonnen, ist dann irgendwann mittelmäßig geworden und mit der Zeit kann man auch darauf verzichten. Oder ein Partner hat keine Lust mehr oder beide haben unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen oder der Mann ist vielleicht krank und somit ist Sex gar nicht mehr möglich. Wie würdest du damit klarkommen und was würdest du auf solche, sage ich mal, Themenkreise darauf antworten? Also Sex eingeschlafen, einer hat keine Lust mehr, Krankheit in der Ehe verunmöglicht, wenn Ehepartner krank wird, verunmöglicht Sex, was wären so Antworten in diese Richtung?
Also grundsätzlich ist Unlust oder dass der Sex weniger wird, völlig normal in einer Paarbeziehung. Hat aber unter anderem auch damit zu tun, dass wir romantisierte Vorstellungen von Sexualität haben. Also sag mal, als junger Mensch, wo wir quasi keinen Sex dürfen haben, stellen wir uns vor, wie grossartig das ist. Und wenn man dann darf, hört man nie mehr auf damit. Und nachher ist die Realität ganz schnell eine andere, weil wir nicht wissen, wie das am Laufen behalten. Weil die Lust funktioniert nach der Verliebtheitsphase nicht mehr automatisch, das habe ich auch letzte Woche gesagt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Paar erotische Begegnungen regelmäßig einplanen. Wie wir ins Fitness gehen oder irgendwas. Dass Menschen das Gefühl haben, Sex ist jetzt uninteressant, er ist langweilig, ich will ihn nicht mehr, hat eigentlich viel, viel mehr damit zu tun, dass ich mich selber nicht gut spüre. Und jetzt sind wir eigentlich, jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, oder? Jetzt sind wir wieder bei der Selbsterfahrung. Ich muss, um regelmäßig Sex zu haben, muss ich das, was ich dort erlebe, wirklich mögen. Und das heisst, wie begegnen wir uns? Sag mal, Genitalverkehr, penetrieren, das ist eine Variante von Sex. Es gibt tausend andere Varianten. Haben wir Spielarten? Und kann ich das, was wir machen, lustvoll erleben? Zärtlichkeiten, Berührungen, Küsse, die wir haben. Es muss auch nicht immer ein Orgasmus sein. Das heisst, wir haben einfach eine Zeit, wo wir sagen, wir gehen jetzt miteinander ins Bett und schauen, was passiert. Aber wir schauen, dass das regelmäßig passiert. Wenn ich nicht weiss, wie Lust funktioniert, dann nehme ich in der Regel Kick von außen. Viele Männer haben sich natürlich auch ein bisschen verdorben mit dem Pornokonsum. Also sag mal, das Bild gibt mir die Erregung. Aber nicht, was ich in meinem Körper spüre, das merke ich gar nicht recht. Weil ich bin da im Bild. Und alle von mir müssen lernen, was spüre ich. Was spürt mein Penis? Was spürt meine Vagina? Was spürt meine Vulva? Was spürt mein Körper überhaupt? Und Sextoy bringt mich noch nicht dorthin, dass ich das spüre. Erst wenn ich wirklich weiss, wie mein Körper funktioniert, kann das mal eine Spielart sein. Also, dass ich meine, diese Stellung, müssen sie jetzt sein. Das gibt mir einen neuen Kick. Oder der Analverkehr gibt mir jetzt einen neuen Kick. Oder all das. Das ist echt nur, weil wir unseren Körper nicht wissen, wie er einsetzt in der Sexualität. Wenn ich das weiss, habe ich 35 Jahre lang mit dem gleichen Menschen erfüllenden, lustvollen Sex gehabt, weil ich weiss, was zwischen uns zwei funktioniert. Ich esse vielleicht in 35 Jahren auch mehr als einmal das gleiche Menü. Also da müssen wir Sexualität irgendwo auch ein bisschen pragmatisch anschauen.
Also würdest du mit anderen Worten ausgedrückt Paaren zum Beispiel dein Buch empfehlen? Du schreibst in deinem Buch, man soll sich gegenseitig wieder ein Stück kennenlernen, berühren lernen.
Ja.
Also so praktisch auch so eine Entdeckungsreise. Ich rede jetzt von Paaren, wo der Sex eingeschlafen ist. Das würde sie ihnen eine Entdeckungsreise empfehlen. Ja.
Also wo nur der Sex eingeschlafen ist, da würde ich die Entdeckungsreise sehr empfehlen. Ich mache in der Beratung oft die Erfahrung, wenn es beim Paar nur beim Sex klemmt, dann kann man denen ganz einfach helfen. Es geht einfach um Wissensvermittlung. Wenn andere Konflikte sind, wird es schwieriger. Und das ist natürlich ein Thema. Viele Paare hören natürlich mit dem Sex auf, weil sie auch andere Konflikte haben, die müssten gelöst werden. Ich schreibe in meinem zweiten Buch viel von diesen Zusammenhängen. Also, was macht auch aus, dass wir eben eine gute Beziehung haben, auch auf anderen Ebenen, weil eine Beziehung besteht nicht nur aus Sex. Unsere Gespräche, unsere Freizeitgestaltung, unsere Freundschaft, was haben wir da wirklich einander zu geben? Das letzte Lobpreislied drückt so viel aus von dem, was wir bei Gott suchen oder bei Gott finden, das suchen wir letztendlich auch in der Paarbeziehung. Also Gott hat uns in dem Sinne auf das hin geschaffen, ein Gegenüber zu haben, das ihn abbildet. Und die Wertschätzung, Bestätigung, Berufung, Sicherheit, all diese Themen suchen wir auch beim anderen. Und das geht natürlich weit über Sexualität hinaus.
Ich tue nochmal nachhaken, weil du gerade gesagt hast, eben Entdeckungsreise, man geht über 1000 Möglichkeiten, Sexualität zu erleben, nicht nur unterschiedliche Stellungen. Und vor einiger Zeit sind die Bücher rausgekommen, 50 Shades of Grey. Und dann kam auch der Film.
Ja.
Also, wer ihn mag. So, ja. Die Bücher, die haben ja einen Riesenerfolg gehabt.
Mhm.
Und sie haben ja zum erstmal so was thematisiert, so mit aus der Schmuddelecke was rausgeholt, dass da Dominanz und devotes Verhalten, unterwürfiges Verhalten auf einmal salonfähig geworden ist. Man hat darüber geredet, in jeder blödsinnigen Talkshow war irgendwie 50 Shades of Grey. Du denkst ja, allmählich sind wir alle grau irgendwie. Wie erklärst du dir das, dass auf einmal so eine bestimmte Sexualpraxis so, sag ich mal, wichtig wird, in den Vordergrund geschoben wird, auch so einen Anklang gefunden hat. Also irre viel verkaufte Bücher, und überall wird darüber geredet und Leute outen sich, dass sie da mit Fesseln und Peitsche sehr viel anfangen können, nicht nur im Gefängnis oder beim Reiten, sondern so im Bett.
Also die Autorin, das ist ja eine Frau, das ist, ist ja auch interessant. Ich glaube, dass die Bücher ein Bedürfnis von der Frau befriedigen, in erster Linie nicht nach dieser Technik, sondern nach erotischer Literatur, also Fantasie. Also viele, es entspricht dem Bedürfnis von der Frau in der Fantasie, die Vorstellung genug werden. Also das ist so das, was in der Paarbeziehung ein wichtiger Teil ist, dass das Nehmen und Genommen werden. Und die Bücher erfüllen etwas von dieser Fantasie, von dieser Vorstellung. Das heisst nicht, dass Frauen das unbedingt ausprobieren wollen. Viele haben es zwar dann ausprobiert und die Sexshops haben Freude gehabt. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem Küchengerät, wo man dann am Schluss nicht braucht. Irgendwann verstaubt es dann in der Schublade. Das ist nicht das Thema.
Also du meinst, die Handschellen verstauben.
Genau. Dann, aber es drückt das Bedürfnis aus von Frauen haben gern, wenn sie wissen, was ihre Männer im Bett wollen und machen. Frauen haben gern, wenn er so ein bisschen weiss, wie anlangen, wie zupacken, wie sich ein bisschen zeigt in seiner Männlichkeit. Das ist ein Grundbedürfnis der Frau. Darum boomen die Bücher.
Okay. Danke für den Aufklärungsunterricht.
Gerne.
Habt ihr nicht so viel mit anfangen können mit den Büchern. Sex vor der Ehe. Als unverheirateter Single, als Geschiedener. Ein ganzes Päckchen ist dazu angekommen an Fragen. Look, wir sind verlobt und wie sieht das aus? Müssen wir überhaupt warten bis zur Ehe? Oder Sex vor der Ehe, ist das Sünd? Oder wie soll man das einordnen? Ist das Warten so wichtig? Oder Frage, ja, er will schon Sex, aber ich noch nicht. Und so Sprüche wie, ja, ohne Sex geht gar nicht. Ja. So, was sagst du dazu?
Also es ist natürlich ein weites Feld. Und ich will
wir
mal
haben
sagen,
was Zeit.
Ja. Ich denke, was all diese Fragen ausdrücken, ist, es gibt vermutlich nicht eine Lösung, die für alle stimmt. Und ich plädiere, das habe ich letzte Woche am Abend ein bisschen ausgeführt, natürlich sehr für Selbstverantwortung. Ich finde natürlich auch, es kommt darauf an, in welcher Lebensphase stand ich. Oder? Ich finde, Teenager sollten keinen Sex haben. Teenager sollten sich erst einmal selber finden und dann den anderen erst einmal kennenlernen. Man stirbt nicht, wenn man keinen Sex hat, muss man einfach wieder einmal feststellen.
Man stirbt nicht, wenn man
stirbt nicht, wenn man keinen Sex hat.
Das ist wissenschaftlich belegt.
Ist wissenschaftlich
belegt. Ich wollte es nochmal wissen, ja, ist gut. Ja. Guter Satz. Da kann man aufschreiben. Man stirbt nicht, wenn man keinen Sex hat.
Aber dann ist natürlich die Frage, wann lernen wir uns kennen? Wie lange sind wir zusammen? Sind wir am Studieren oder verdienen wir eigenes Geld? Ja. Wohne ich noch zuhause? Wohne ich nicht mehr zuhause? Ist auch ein wichtiges Thema. Bin ich geschieden? Habe ich schon mal eine langjährige sexuelle Beziehung gehabt? Bin ich verwitwet? Und will jetzt vielleicht noch mal eine Partnerschaft haben? Also ich finde, da kann man nicht einfach mit Ja oder Nein, Sex vor der Ehe, Nein, beantworten. Und ich denke, dass die letzte Frage, wo du sagst, er will Sex, ich aber nicht.
Er will Sex, aber ich nicht.
Das ist, wenn das junge Menschen sind, sagen wir mal volljährig, aber noch nicht unabhängig von den Eltern. Die meisten Frauen suchen eigentlich Geborgenheit und Zärtlichkeit in erster Linie mal zu Beginn von einer Beziehung und nicht Sexualität. Das ist das, was ich letztes Mal so ein bisschen mit romantischem Zugang und sexuellem Zugang erklärt habe. Und ich würde jeder Frau raten, sagen, was willst denn du? Weil also ihr Bedürfnis ist genauso wichtig wie sie's. Und ihn fragen, warum meinst du musst das jetzt unbedingt haben? Also, wo steht ihr am Punkt von eurer Beziehung? Könnt ihr gut reden miteinander? Versteht ihr euch gut? Teilt ihr ähnliche Interessen? Wie ist euer Konfliktverhalten? Vermeidet ihr Streit? Oder wie streitet ihr? Habt ihr eine positive Streitkultur? Also, ich denke, es geht nicht einfach um die Frage Sex, ja oder nein. Ich habe auf dem Blog das auch so ein bisschen mal ein bisschen ausgeführt. Oder? Ja. Was an welchem Punkt von der Beziehung wäre dann allenfalls Sex auch sinnvoll oder eben nicht sinnvoll?
Ihr seid 35 Jahre verheiratet, ja. Wohl? Und das ist eine lange Zeit. He?
Ja,
ihr wart,
ist eine lange Zeit.
Das weiß ich von euch, das hast du heute Morgen gesagt. Ihr wart anderthalb Jahre zusammen, dann habt ihr geheiratet. Ja.
Eben, anderthalb Jahre warten ist nicht schwer.
Ihr habt gewartet bis zur Ehe.
Ja, das ist wir haben schwer. Gewartet. Mhm. Aber wir sind uns körperlich trotzdem begegnet, mit Zärtlichkeiten, mit Küssen. Heute, das habe ich zu unserer Zeit nicht gehört, heute plädiert man quasi sogar dafür, das sind so die amerikanische Schrottliteratur, die Fromme, die gibt es natürlich auch. mit allem Warten, weder berühren noch küssen, das ist verheerend. Also, wie soll ich merken, ob der andere mich sexuell wirklich anzieht? Ich bin mit so vielen Paaren in der Beratung konfrontiert, die keinen Sex haben miteinander, weil sie sich sexuell gar nicht begehren. Und das haben sie nicht gemerkt, weil sie einfach das gar nicht gelebt haben. So ein bisschen, mag ich dem seinen Geruch? Mag ich dem anderen seine Art, wie er mich küsst? Mag ich, wie er mich berührt? Also, und das haben wir sehr wohl ausgelebt.
Okay. Ja. Ich komme schon zu der letzten Frage. Und die ist wirklich auch mehrmals gestellt worden in unterschiedlicher Weise. Aber letztlich, einer hat so denn ausgedrückt. Warum sollen wir überhaupt heiraten? Wir können doch auch sonst zusammen leben. Viele Paare machen das. Ich finde keine kirchliche Trauung in der Bibel. Das ist doch ein gutes Argument. Ich meine, 50% der heutigen verheirateten Paare lassen sich immer noch scheiden. Mhm. Also ist immer noch mit rückläufig aus verschiedenen Gründen. Es sind nicht mehr so viele, weil so viele schon geschieden sind. Ich habe vor kurzem ein interessantes Gespräch mit einem Banker gehabt. Der hat mir gesagt, schau, bei Hypotheken, die sie vergeben an Ehepaare oder an junge Familien, die ein Haus bauen wollen, niedrige Zinsen oder eine Wohnung kaufen wollen, sind sie dazu übergegangen, ungefähr seit einem Jahr gleichzeitig eine Versicherung anzubieten, die die Hypothek absichert. Und sie bringen das im Verkaufsgespräch, also während den Verhandlungen über die Hypothek, bringen sie es ins Spiel und sagt die Bank, schau, so und so viele Prozent von den Hypotheken, die wir weggeben, die fallen hinterher raus, weil die Leute sich scheiden lassen. Und dann haben beide ein ganz großes finanzielles Problem. Deswegen nehmen sie die Versicherung, weil sie wissen ja gar nicht, ob wirklich sie noch in 10 Jahren zusammen sind. Die Versicherungen boomen. Nur mal im Fall so. Also die Frage ist berechtigt, wenn einer sagt, warum sollen wir heiraten? Wir könnten einfach zusammenleben und dann, wenn es einfach nicht mehr passt, dann haben wir auch nicht so einen Schaden, nicht so einen finanziellen Schaden und man kann sich auch leichter wieder trennen. Wie stehst du dazu?
Ich denke, das ist ein Abbild von unserer Zeit. Und aus den Gründen, die du jetzt ausführst, bin ich nicht für oder gegen eine Ehe. Sondern ich denke, Es gibt eigentlich, wir gehen so davon aus, Sex ist die Krönung von einer Beziehung. Und ich würde sagen, das ist das, was Beziehungen auch scheitern lässt, weil ich nämlich dann mich nicht frage, aus was für einem Motiv raus heirate ich eigentlich. Also heirate ich jetzt, damit wir Sex haben können? Heirate ich, weil ich endlich geheiratet sein will? Heirate ich, weil ich eine Familie gründen will. Es gibt x Möglichkeiten. Oder will ich aus Sicherheitsgründen. Es gibt x Motive, warum ich heirate. Sex sollte nicht das Motiv sein. Aber ich würde sagen, die Krönung von einer Beziehung ist eine Eheschliessung. Also es gibt keine einzige Institution, Versicherung, Vertrag, wo ein Paar und damit auch die Kinder, die in dieser Beziehung entstehen, mehr schützt als eine Eheschliessung. Und ich glaube schon, wenn wir den letzten Song im Worship mal anschauen, was steht dort innen wirklich? Das sind die menschlichen Grundbedürfnisse von Sicherheit, Wertschätzung. Das ist im Ehevertrag drin. Lesen Sie mal im Obligationenrecht, was dort wirklich steht über die Ehe. Ich glaube, mehr Bestätigung von einer Liebe können wir nicht haben als eine Eheschliessung. Und das Interessante ist ja, ich will das Thema Homosexualität nicht auftun, aber warum wollen Homosexuelle die Ehe? Weil sie genau das nicht können haben. Die letzte die Versicherung von ihrer Liebe und Beziehung, wir singen in dem Lied Never Ending, oder? Mhm. Also eigentlich ist der Vertrag wirklich darauf ausgerichtet, dass wir ihn nicht auflösen. Wenn ich nicht sicher bin, dass ich mit dem Mensch, mindestens in dem Zeitpunkt, will die Beziehung eingehen, die ewig hält, habe ich vielleicht gescheiter Sex, aber heiraten nicht. Das ist jetzt ein bisschen ins Extrem Ausdruck, das meine ich nicht so. Aber ich will in dem Sinne ein bisschen relativieren. Sex und Eheschliessung, ich glaube, das sollten wir nicht einfach so zusammenbinden. Es bindet auch die Bibel nicht zusammen.
Ich finde ein sehr, sehr schönes Schlusswort, jemand. Du sagst, die Krönung ist Ehe. Du sagst, das ist wirklich, wo alles drin hinein münden soll. Und du sagst, hey, das ist wirklich, wow, ein Ort, wo wir gegenseitig Respekt, Wertschätzung und Sicherheit uns geben. Als Mann und Frau und sagen, wow, für das sind wir angetreten und für das kämpfen wir. Veronika, ich weiß, du machst sehr viel Paarberatung, du hast morgen einen vollen Tag vor dir, du hast halt heute Nachmittag erzählt und ich schätze es extrem, dass wir beide hier zweimal aufgetaucht sind in Basel und Rede und Antwort stehst und ihr von euch berichtet habt, eure Offenheit. Ich schätze es sehr, wie du dich einsetzt, wie ihr euch einsetzt für Ehe als Krönung, wirklich alles dran gebt, hey, lasst uns dran schaffen und lasst uns dieses tolle Geschenk nicht irgendwie kaputt machen und lasst dieses wertvolle Geschenk Sexualität nicht verlieren auf dem Weg. Ich schätze extrem die Offenheit und Sprache, die du gewählt hast, weil ich finde, du hast dem Thema eine neue, sag ich mal, Sprache geschenkt, dass man ohne mit roten Ohren einfach darüber reden kann, im Gottesdienst mit Selbstbefriedigung. Ja, das konnten sich viele lange nicht vorstellen. Ja. Veronika, ganz herzlichen Dank. Geben wir Veronika nochmal einen kräftigen Applaus. Ihr Lieben, damit sind wir am Ende von unserer Sex-Serie. Nächste Woche wird Andi Loos hier predigen. Freut euch drauf, das wird der tolle Gottesdienst. Ich hoffe, dass die ganze Serie euch ein wenig sensibilisiert hat für ein riesiges Geschenk, wo Gott uns gemacht hat.